Zunächst servierten die Frauen Tee. Dann breiteten sie ein großes Tuch auf dem Boden aus, das sogleich mit reichlich Speisen bedeckt wurde. Es gab Oliven, Humus, frisch gebackenes Fladenbrot, Tabouleh, gefüllte Weinblätter, scharfe Falafel und eine Schüssel mit Baba Ganoush. Jedes Gericht schmeckte noch vorzüglicher als das vorherige. Die Aromen der köstlichen Speisen vermischten sich im Raum zu einem verführerischen Duft. Ich erzählte den Männern von meinen vier Schwestern, was auf unerwartet großes Interesse stieß. Vor allem Mustafas Zwillingsbruder, der sich als Ahmed vorstellte, war ganz angetan von dem Gedanken einer Verbindung unserer Familien. Er schlug vor, dass einer seiner Söhne eine meiner Schwestern heiraten könne. »Wir werden bald Familie sein«, wiederholte er immer wieder. »Stell dir vor, wie wunderbar das wäre! Unsere Familien durch eine Hochzeit vereint!« Ich lachte, und wir diskutierten den ganzen Abend darüber, wie die Hochzeit aussehen könnte. Wir sprachen darüber, welche traditionellen Speisen serviert würden, ob die Zeremonie nach muslimischem oder christlichem Brauch ablaufen sollte und sogar darüber, welche Musik gespielt werden könnte. Ahmed schlug vor, dass der Empfang in einem großen Festzelt stattfinden könnte, mit einem riesigen Buffet und Tänzen bis in die Nacht. Das alles fand ich unglaublich unterhaltsam und konnte mir die Hochzeit bildhaft vorstellen. Bei dem Gedanken, was meine Schwester wohl dazu sagen würde, wenn sie mitbekäme, dass ich gerade kurz davor war, sie einem iranischen Mann zu versprechen, musste ich kichern. Als das Gespräch allerdings immer ernster wurde und Ahmed sogar nach einem passenden Datum fragte, zog ich die Reißleine und lenkte das Gespräch auf ein anderes Thema. Nach dem Essen fragte Mustafa mich, ob ich genug Bargeld dabei hatte.
»Du musst Bargeld in den Iran mitnehmen. Wegen der internationalen Sanktionen ist der Iran vom SWIFT-System ausgeschlossen. Das bedeutet, dass es keinen einzigen Geldautomaten im Land gibt, an dem du Bargeld abheben kannst.«
Ich schluckte. Gut, dass ich Mustafa getroffen hatte. In den Iran zu reisen war schon gefährlich genug. Ohne Geld wäre ich komplett aufgeschmissen gewesen. Als es dämmerte, fuhren wir zu einem Geldautomaten und dann weiter mit dem Taxi zum Grenzübergang. Wie Mustafa gesagt hatte, war außer uns fast niemand hier. Als wir das Gebäude betraten, lief ich direkt zum Schalter, um die Sache mit dem Visum zu klären. Mustafa nahm mein Gepäck und ging damit zur Taschenkontrolle. Der Grenzbeamte prüfte meine Papiere und fragte mich, wohin ich wolle. Ich erzählte ihm von meinem vagen Plan. Er drückte mir ohne weiteren Kommentar den Einreisestempel in den Pass. Als ich ihn gerade in die Tasche stecken wollte, sagte der Beamte:
»Reise nicht nach Teheran. Dort gibt es zurzeit Unruhen, weshalb es für Ausländer gefährlich ist. Okay?«
Ich nickte und lief zu Mustafa, der meinen Rucksack anscheinend als seinen eigenen ausgegeben hatte und ihn gerade durch den Scanner laufen ließ. Auf dem Bildschirm konnte man mein Equipment sehr genau in Grauschattierungen sehen. Ich bekam Angst. Die Frau am Scanner rief einen Kollegen hinzu. Sie diskutierten angeregt darüber, was wohl dieses kleine Ding mit den Rotorblättern sein könnte. Ihre Blicke sprangen zwischen meinem Rucksack und dem Bildschirm hin und her, scheinbar noch unschlüssig, ob sie dem undefinierbaren Ding auf den Grund gehen sollten. Ich spürte, wie meine innere Anspannung stieg. Aber bevor die beiden irgendwas sagen konnten, griff Mustafa beherzt nach dem Rucksack, marschierte damit nach draußen und warf ihn in ein wartendes Taxi. Er rief:
»Schnell, komm ins Taxi!«
Ich sprang auf die Rückbank, dann fuhren wir los. Ich kann das Ausmaß an Dankbarkeit nicht beschreiben, das ich Mustafa gegenüber in diesem Moment empfand. Geschafft! Ich war ohne Probleme in den Iran eingereist. Das Erste, was mir in diesem Land auffiel: gefühlt fuhren alle das gleiche Auto. Die Wagen sahen aus, als wären sie direkt aus einem anderen Jahrhundert importiert worden. Mit ihrer eckigen Karosserie, den schmalen Reifen und den abgenutzten Sitzen wirkten sie wie Überbleibsel einer längst vergangenen Zeit. Mustafa erklärte mir, warum das so war.
Das Auto, in dem wir sitzen, der Peugeot 405, ist ein gutes Beispiel dafür, wie die internationalen Sanktionen den Iran betreffen. 1987 wurde dieses Modell von Peugeot entwickelt und in Fabriken im Iran hergestellt. Hierzulande erfreute es sich schnell wachsender Beliebtheit. Ende der 1990er Jahre führten die internationalen Sanktionen jedoch dazu, dass die Produktion im Iran eingestellt werden musste. Da auch andere ausländische Autohersteller fortan nicht mehr im Iran produzieren wollten, übernahm der iranische Staat die Fabriken, in denen der Peugeot produziert wurde. Seitdem wird das Modell vom Hersteller Iran Chodro produziert.
Mustafa seufzte. Seine Augen füllten sich mit Trauer.
Diese Sanktionen sollen eigentlich die Regierung treffen. In Wahrheit leidet darunter aber die Bevölkerung. Glaubst du, unsere Staatschefs fahren in Iran Chodros?
In der Stadt Urumqi stieg ich aus dem Taxi. Mustafa lehnte ab, dass ich den Fahrer bezahlte. Er wünschte mir viel Spaß im Iran, dann verabschiedeten wir uns. Von heute an hatte ich noch 20 Tage, um in Maskat auf das Schiff nach Indien zu kommen. Fieberhaft rechnete ich herum, wie es mir gelingen sollte, in dieser kurzen Zeit den Iran, die Emirate und den Oman zu durchqueren. Es war ausgeschlossen, dass diese Reise lediglich 90 Tage dauern würde. Mein Plan war so naiv gewesen, dass ich kurz darüber lachen musste. Trotzdem wollte ich meine Prinzessin nicht allzu lange warten lassen. Deshalb versuchte ich möglichst schnell nach Süden, in die iranische Hafenstadt Bandar Elenge zu kommen. Von da aus wollte ich mit einer Fähre nach Dubai. Mit einem Taxi ließ ich mich wieder zu einer Autobahnausfahrt außerhalb der Stadt bringen. Doch als ich die Fahrt bezahlen wollte, lehnte der Fahrer ab.
»Du brauchst nicht zu bezahlen. Ich lade dich ein.«
Die Fahrt kostete umgerechnet etwa 10 Euro. Bei einem durchschnittlichen Monatseinkommen von rund 380 Euro im Iran war das nicht gerade wenig Geld. Ich bestand darauf zu bezahlen. Doch der Fahrer sagte,
»Nein, wirklich, ich will kein Geld von dir.«
Mustafa hatte recht gehabt. Die Iraner gehörten wirklich zu den freundlichsten Menschen der Welt. Ich bedankte mich und stieg aus. Als ich mich nach ein paar Metern nochmal umdrehte, sah ich, dass der Fahrer mir mit einem ungläubigen Blick hinterher schaute. Er sah bedrückt, fast traurig aus. Warum, das konnte ich mir nicht erklären. Also winkte ich ihm nochmals dankend zu und setzte meinen Weg fort. Erst ein paar Tage später wurde mir klar, dass ich Bekanntschaft mit Tarof gemacht hatte. Das ist eine spezielle Form iranischer Höflichkeit, die den alltäglichen Umgang der Menschen in diesem Land regelt. Ein wichtiger Teil von Tarof ist, ein Angebot zuerst mehrere Male auszuschlagen, bis man es annimmt. Wenn man beispielsweise bei jemandem zu Hause ist und einem etwas zu essen angeboten wird, muss man es zunächst ablehnen, egal wie hungrig man ist. Damit demonstriert man dem Gastgeber gegenüber Bescheidenheit und Wertschätzung der Gastfreundschaft. Nimmt man das Essen zu früh an, gilt man als gierig. Die Kunst besteht darin, die Ablehnung bis zu einem ganz bestimmten Moment aufrechtzuerhalten. Mein Taxifahrer hatte mir nicht ernsthaft angeboten, die Kosten für die Fahrt zu übernehmen. Das war Tarof gewesen. Mein schlechtes Gewissen und der ungläubige Blick des Taxifahrers in meinem Rücken, während ich in die endlose, verschwommene Weite der Wüstenlandschaft verschwand, verfolgt mich noch heute in meinen Träumen.